Ja, schön, dass Sie am Freitagabend trotzdem so zahlreich hier erschienen sind. Das ist die dritte Veranstaltung von Not a Compliment, Kritik des Geschlechterverhältnisses. Und nachdem der letzte Vortrag von Andrea Truhmann relativ kurzfristig ausgefallen ist, kann ich heute Professor Christina Kirchhoff aus der IGU Berlin begrüßen. Sie wird heute zur Psychoanalyse des Geschlechterverhältnisses referieren. Der Vortrag von Truhmann wird aller Wahrscheinlichkeit nach im April nochmal nachgeholt. Also, ja. Die Psychoanalyse erscheint zunächst bestimmt nicht als der naheliegendste Zugang zu feministischer Kritik am Geschlechterverhältnis. Gerade aufgrund der Diskussion um den freudischen Androzentrismus, Sexualität vor allem darüber definiert zu sein scheint, unbestimmt zu sein. Wobei der Mann als Norm fokussiert und die Frau als davon Abweichendes im Halbdunkeln bleibt, erschließen sich Leerstellen der Psychoanalyse in Bezug auf das Geschlechterverhältnis. Diese Leerstellen initiierten schon früher ein bestimmtes Weiterdenken von Psychoanalytikerinnen bzw. Feministinnen. Und so wurde dann eben auch nach Freuds Zeit die Psychoanalyse durch Ergänzung beispielsweise einer eigenen Parallelentwicklung der weiblichen Sexualität im Abgleich zur männlichen, so stichwortmäßig Weiblichkeitsphase oder Elektrakomplex, vermeintlich weiterentwickelt und versucht, für den Feminismus zugänglich zu machen. Letztlich blieben Penisneid, Kastration oder beziehungsweise Kastrationsdrohung jedoch für viele die Schlagwörter, die dazu animieren, psychoanalytische Theorie auf den Friedhof alter Männer zu werfen, von denen sie eben auch ursprünglich erdacht worden waren. Es ergibt sich halt also dadurch eine relativ verworrene Konstellation, eben zum einen aus neueren analytischen Modellen, die in ihren Begriffen unvermittelt gedacht werden, aber dafür dann eben die Defizite einer Theorie zu füllen wissen, und zum anderen eben die einfache, schlichte Verneinung und Ablehnung der Psychoanalyse. Deswegen hoffen wir darauf, dass eine weitere Auseinandersetzung eben mit dem deutschen Ansatz herausarbeiten kann, warum ein Verwerfen der analytischen Theorie zum einen eben ziemlich problematisch ist und anstatt eben ein Weiterdenken der Theorie in Bezug auf das Geschlechterverhältnis notwendig. Also kurz gesagt, wie kann man mit der Psychoanalyse über die Psychoanalyse an sich eigentlich hinausgehen? Damit würde ich auch das Wort an Frau Kirchhoff weitergeben.
Ja, vielen Dank. Könnt ihr mich hören? Ist das gut mit dem Mikro so? Gut. Jetzt, vermutlich. Ich weiß aber nicht. Vielleicht kann ich mal gucken, dass ich näher rankomme. So. Ja. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Ankündigung. Ob ich mit der Psychoanalyse über die Psychoanalyse hinauskomme, das weiß ich gar nicht. Das können wir dann ja diskutieren. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das möchte. Aber was ich tun werde, ist, das wurde ja auch schon gesagt, ich stelle keine ganz neue psychoanalytische Theorie vor, sondern eine ganz alte, nämlich die Freudsche Theorie, wie er sich denkt, wie aus Kindern Mädchen und Jungs und Männer und Frauen werden. Und was ich versuchen möchte zu zeigen, ist, dass dieser Ansatz, der, das wurde auch schon gesagt, ja eher so etwas verstaubt daherkommt oder überholt, dass der sehr produktiv sein kann, wenn man versucht, Geschlechterverhältnis zu denken und Unterschiedlichkeit. Dass die Psychoanalyse frauenfeindlich sei, das hat fast jeder und jede schon mal gehört. Konzepte wie Penisneid und Kastrationskomplex klingen nicht unbedingt nach einer Kritik des Geschlechterverhältnisses. Dann hört man noch von aktiv und passiv, verteilt auf männlich und weiblich, und schon ist die Geduld am Ende. Freuds Theorie vom Geschlecht, so der schnelle Schluss, trage eben die Spuren seiner Zeit, sei also patriarchal und somit veraltet, vielleicht genauso veraltet wie seine ganze Theorie, in der es, und auch das ist ja meist bekannt, die ganze Zeit um nichts als um Sex und Triebe geht. Spätestens, wenn es dann darum geht, wie Freud sich so scheinbar unhaltbaren Spekulationen wie der über den Todestrieb hingibt, war es das. So weit, so gut, aber vielleicht auch so schlecht, weil ich glaube, da steckt mehr drin. Im Folgenden möchte ich nun, Moment, jetzt muss ich noch scrollen, genau, klappt, versuchen, einen Bogen zu schlagen von der Freudschen Theorie des Geschlechterverhältnisses zur Gegenwart dieses Verhältnisses und auch zur Gegenwart des Verhältnisses zum Geschlecht. So, diesen Satz habe ich geschrieben, als ich noch davon ausgegangen bin, dass ich dazu auch komme. Dann hat mich diese Woche eine auch recht mittelbare Wirkung des Geschlechterverhältnisses erwischt, denn mein Kind ist krank geworden und deswegen bin ich nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich wollte. Das können wir dann versuchen, in der Diskussion einzuholen. Was ich zeigen möchte, ist, dass Freuds Theorie auf eine Weise fortschrittlich ist, die nicht nur zu seiner Zeit als emanzipativ angesehen werden konnte. Gleichzeitig möchte ich aber auch zeigen, wo sein Ansatz problematisch wird und wieso man Freud genau lesen sollte, um das angesprochene emanzipatorische Potenzial auch zu sehen. Programmatisch formulierte Freud in den 1933 erschienenen neuen Folgen der Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse. Ich zitiere: Der Eigenart der Psychoanalyse entspricht es, dass sie nicht beschreiben will, was das Weib ist. Das wäre eine für sie kaum zu lösende Aufgabe. Sondern untersucht, wie es wird, wie sich das Weib aus dem bisexuell veranlagten Kind entwickelt. Nicht die Beschreibung dessen, was vorgefunden wird, sondern die Untersuchung des Prozesses seines Werdens ist es, die Freud zur Eigenart der Psychoanalyse erklärt. Damit ist ein anti-essentialistischer Zug der psychoanalytischen Theorie angesprochen. Wie ist etwas zu dem geworden, was es jetzt ist? Das ist Freuds Frage. Wenn man aber nach den Bedingungen fragt, die zu einem vorliegenden Ergebnis geführt haben, hier das Weib, ist zumindest die Möglichkeit gegeben, dass es auch hätte anders werden können und damit stehen auch diese Bedingungen zur Diskussion. Ich möchte nun einen Vorschlag machen und ihn auch im Folgenden ausführen. Und zwar möchte ich vorschlagen, das von Freud beschriebene infantile Drama und die Entdeckung der Differenz als Geschlechterdifferenz im eigenen Körper als Urszene der Konstitution der psychischen Repräsentation von Differenz als Bedingung der Möglichkeit, nicht nur von Unterschieden zu reden, sondern diese auch aushalten zu können, zu lesen. Was das heißt, darauf komme ich jetzt. Dann allerdings wird es kompliziert. Nicht nur zeigt sich dann, dass sich immer erst nachträglich sagen lassen wird, was aus der hier beschriebenen Verwicklung von Natur und Kultur im Subjekt geworden sein wird, es zeigt sich auch, wie gesellschaftliche Verhältnisse in Theorie und Rezeption wiederzufinden sind. Nicht zuletzt zeigt sich die Aktualität einer Theorie, die es erlaubt, die wechselseitige Bezogenheit von Natur und Kultur im Subjekt zu denken, ohne das eine im anderen aufgehen zu lassen. Ich werde damit beginnen, eine Reihe von Konzepten vorzustellen, die man braucht, um diesen letzten Absatz, in dem so häufig Differenz vorkommt, zu entfalten. Als erstes ist das die Bisexualität. In dem oben vorgelesenen Zitat spricht Freud von der bisexuellen Veranlagung des Menschen. Damit ist zweierlei gemeint. Zum einen, dass das Kind erst einmal Menschen beiderlei Geschlecht sexuell interessant finden kann. Dahinter steht aber bei Freud die Idee, und das ist wichtig, dass das Kind zunächst nichts von der Geschlechterdifferenz weiß, dass eine psychische Repräsentanz vom Geschlecht nicht angeboren ist. Dass eine sexuelle Orientierung, also das, was in der Psychoanalyse Objektwahl heißt, und sexuelle Identität etwas ist, das erworben wird, nicht etwas, das vorausgesetzt ist. Bisexuelle Anlage heißt, dass sich das eine oder das andere oder auch ein ganz anderes Geschlecht für das Kind erst konstituiert. Diese Annahme einer bisexuellen Veranlagung, wie sie Freud versteht, ist nicht zu verstehen ohne das Konzept der phallischen Phase, der Phase des primären Narzissmus, die Freud zufolge mit dem Ödipuskomplex untergeht. Phallisch heißt hier in erster Linie intakt. Alles haben, alles können, alles sein. Es gibt hier bei Freud zwei Darstellungen. Einmal spricht er davon, dass nur ein Genital, das männliche, Zitat, genauer bezeichnet, der Penis entdeckt worden sei, das Weibliche sei unentdeckt geblieben. An anderer Stelle heißt es jedoch bezüglich der phallischen Phase, wir müssen nun anerkennen, das kleine Mädchen sei ein kleiner Mann. Die Klitoris bezeichnet er in diesem Zusammenhang als Penis-Äquivalent. Und hier geht bei Freud, wie oft, wenn er über die kindliche Sexualität schreibt und auf Mädchen und Jungen zu sprechen kommt, etwas durcheinander. Darauf komme ich gleich. Dem Streben nach Männlichkeit, und unter Männlichkeit wird hier verstanden, eben phallisch zu sein, alles zu haben, alles zu können, bescheinigt er Ich-Gerechtigkeit auch für das Weib. Da, sagt er, die phallische Phase vor der Entwicklung zur Feminität liege. Und hier sieht man zum einen, wie radikal das ist, was Freud denkt, nämlich zu sagen, da gibt es eine Phase in der psychischen Entwicklung, die gilt erstmal für alle, ganz egal, was nachher daraus wird. Und aber auch gleichzeitig, wie schwer es ihm fällt, die eigene Annahme der Bisexualität festzuhalten und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Die Annahme, alle Menschen hätten einen Penis, entspricht dem, was Freud als erste der infantilen Sexualtheorien bezeichnet. Diese bestehe darin, Zitat, allen Menschen, auch den weiblichen Personen, einen Penis zuzusprechen, wie der Knabe ihn vom eigenen Körper her kennt. Diese Wertschätzung des Penis spiegele sich logisch in dem Unvermögen, Zitat, eine dem Ich ähnliche Persönlichkeit ohne diesen wesentlichen Bestandteil vorzustellen. Zunächst ist hier das Verhältnis von Penis und Phallus zu klären. Phallus scheint die Bedeutung des Penisbesitzes für den Knaben zu sein. Alles zu sein, alles zu haben. Ausschließlich am Organ hängen kann dies aber nicht, da ja auch die Klitoris dem Penis äquivalent sein soll, was Freud dann als männlich interpretiert. Hier fällt also etwas zusammen, das auf seine Voraussetzungen befragt werden sollte. Phallisch und männlich. Ohne Rekurs auf das Geschlechterverhältnis erscheint dies unter der Voraussetzung, dass die Kinder noch keine zwei Geschlechter kennen sollen, dass sie glauben, alle wären genau wie sie, zunächst willkürlich. Ausgehend von der Annahme einer phallischen Phase für alle Kinder heißt dies, dass diese glauben, alle Menschen seien so geschaffen, wie sie selbst es sind und sich nicht vorstellen können, dass es auch anders sein könnte. Penisäquivalent bedeutet so übersetzt, dass für Mädchen wie Jungen das eigene Geschlecht, der eigene Körper, das eine Geschlecht, der eine Körper ist. Sie glauben sich vollständig, so wie sie sind, vollkommen. In diese Idylle, wenn man das weiterliest, platzt nun die Entdeckung des anatomischen Unterschiedes. Geschildert von Freud vornehmlich aus der Perspektive des kleinen Jungen, aber gültig, wenn auch mit anderen Konsequenzen, für Mädchen. Wieso nun die Genitalien, also ausgerechnet die Genitalien? Das ist eine Frage, die an dieser Stelle öfter auftaucht. Man könnte sagen, weil sie interessant sind, physiologisch sind die Voraussetzungen für Erregbarkeit gut, beziehungsweise interessant gemacht wurden durch Körperpflege und weil sie in den allermeisten Fällen zumindest eine wichtige Rolle in der kindlichen Masturbation spielen. Und weil sich, so der wichtigste Grund, nachträglich hier einiges trifft. Dazu komme ich später. Gehen wir zurück zu Freud. Der kleine Junge nun reagiert auf die Entdeckung, dass es kleine Menschen gibt, die anders aussehen als er, Freud zufolge mit infantilen Sexualtheorien. Er versucht sich diesen Umstand unter der Voraussetzung, dass er ja davon ausgeht, dass eigentlich alle so sind wie er, zu erklären. Die zweite Antwort ist zwar nicht da, es wird aber noch wachsen. Und das ist auch etwas, was aus der Perspektive kleiner Kinder sehr nahe liegt. Wenn etwas fehlt, dann wird es schon noch wachsen. Wenn ich einmal groß bin, dann kann ich das alles auch. Angesichts der Genitalien eines kleinen Mädchens konstatiere der Knabe, Zitat, nicht etwa das Fehlen des Gliedes, sondern sagt regelmäßig, wie tröstend und vermittelt, der Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ist aber noch klein. Nun, wenn sie größer wird, wird er schon wachsen. Der zweite Antwortversuch steht unter Einfluss dessen, was Freud die Kastrationsdrohung nennt. Und da heißt es dann, okay, das war zwar da, aber es wurde weggenommen. Zitat, irgendeinmal bekommt das auf seinen Penisbesitz so stolze Kind die Genitalregion eines kleinen Mädchens zu Gesicht und muss sich von dem Mangel eines Penis bei einem ihm so ähnlichen Wesen überzeugen. Damit ist auch der eigene Penisverlust vorstellbar geworden, die Kastrationsdrohung gelangt nachträglich zur Wirkung. Freud ist hier sehr nah an dem, was sich in Familien beobachten ließ, beziehungsweise was ihm von seinen Patienten berichtet wurde. nämlich dass auf die Beschäftigung der kleinen Kinder mit ihren Genitalien mit »Lass das, sonst schneide ich es ab« oder anderen Drohungen reagiert wurde. Beziehungsweise ähnliche Drohungen zu Anlässen ausgesprochen wurden, die dann vom Kind darauf bezogen werden konnten. Der Ödipus-Komplex, so Freud, was das ist, darauf kann ich auch noch, zerschellt angesichts dieser Entdeckung förmlich unter dem Schock der Kastrationsdrohung. Liest man diese Szene nun konkretistisch, das heißt so, als würde sie genau so tatsächlich irgendwann stattfinden, bleibt fraglich, wie der Knabe auf die Allgemeinheit seiner Entdeckung kommt. Wir gehen immer noch davon aus, erstmal ist das überhaupt nicht klar, dass man Menschen in zwei Gruppen sortieren kann. Wie er also darauf kommt, dass nicht nur dieses eine Kind, das er gesehen hat, keinen Penis hat, sondern dass dieser für ihn so unvorstellbare Mangel alle Mädchen und Frauen betreffen soll. Hier fällt wiederum bei Freud etwas zusammen, das so selbstverständlich nicht sein kann, wenn man seine eigene Perspektive übernimmt. Wie kommt denn der Junge darauf, dass nicht nur das eine Mädchen so bedauernswert mangelhaft sind, sondern alle? Angesprochen ist hier auch, dass es, wenn die Erkenntnis dämmert, dass Menschen unterschiedlich sind, auch die Erkenntnis dämmern könnte, dass es kein vollkommenes Objekt geben kann, dass auch die Eltern nicht alles haben und alles zur Verfügung stellen können. Vor allem die Mutter nicht. Das thematisiert Freud dann beim Mädchen, das auch verschiedene Antworten oder Theorien auf die Entdeckung des anatomischen Geschlechtsunterschiedes findet. Die bekannteste Antwort ist hier auch die verkürzteste. Da heißt es, Zitat, es, das Mädchen, bemerkt den auffällig sichtbaren, groß angelegten Penis seines Bruders oder Geschwielen, erkennt ihn sofort als überlegenes Gegenstück seines eigenen kleinen und versteckten Organs und ist von da an dem Penisneid verfallen. Das Mädchen bemerkt also, dass der Junge etwas hat, das ihm selbst fehlt. Es stellt fest, dass es Menschen gibt, die anders sind. Dass das Mädchen den Penis des Jungen als sichtbar wahrnimmt, das ist wahrscheinlich. Der Umstand aber, dass es ihn sofort als überlegenes Gegenstück zu seinem eigenen minderwertigen Organ wahrnimmt, ist erklärungsbedürftig. Wie kommt es also dazu, dass das Gesehene mehr oder das Gesehene anders das Erleben des Mädchens dermaßen zu entwerten scheint und die von Freud beschriebenen Folgen zeitigt? Auch hier wird wieder etwas vorweggenommen. Die beobachtete Abwendung des Mädchens von der phallischen Onanie führt Freud zu der Annahme, dass dem Mädchen diese verleidet werde, und zwar durch, ich zitiere, die mit dem Penisneid verknüpfte narzisstische Kränkung, die Mahnung, dass man es in diesem Punkte doch nicht mit dem Knaben aufnehmen kann und darum die Konkurrenz mit ihm am besten unterlässt. In eine ähnliche Richtung geht ein weiteres Zitat. Durch den Vergleich mit dem so viel besser ausgestatteten Knaben und seiner Selbstliebe gekränkt, verzichtet es auf die masturbatorische Befriedigung an der Klitoris, verwirft seine Liebe zur Mutter und verdrängt dabei nicht selten ein gutes Stück seiner Sexualstrebungen überhaupt. So, wenn man nun diese ganzen Konsequenzen, die Freud hier beschreibt, wirklich darauf reduziert, dass kleine Mädchen irgendwann kleine Jungs sehen und dann so geschockt von dem sind, was sie da erblicken können, dass sie sich minderwertig fühlen, aufhören zu masturbieren, die Mutter nicht mehr als Sexualobjekt anerkennen. Wenn man das wirklich an dieser einen konkretistisch gelesenen Szene festmacht, dann hätte man an wirklich Grund daran zu zweifeln. All dies aber, die Kränkung, die Aufgabe der Masturbation, das Verwerfen der Liebe zur Mutter und die Verdrängung von Sexualstrebungen überhaupt, wie Freud behauptet, setzt die Bedeutung dessen, was das Mädchen sieht und ihm anders zum Gefühl der Minderwertigkeit gibt, bereits voraus. Freud entwickelt seine Darstellung auf tönernen Füßen. Er setzt die Minderwertigkeit des Organs voraus, um das daraus resultierende Minderwertigkeitsgefühl des Weibes zu begründen. Ich zitiere, mit der Anerkennung seiner narzisstischen Sünde stellt sich, gleichsam als Narbe, ein Minderwertigkeitsgefühl beim Weibe her. Zur Erinnerung, eine narzisstische Kränkung müsste die Entdeckung des anatomischen Geschlechtsunterschiedes, setzt man wie Freud die phallische Phase, also eine Phase, in der es diese Differenz für die Kinder noch nicht gibt, für alle Kinder voraus, für jedes Kind bedeuten. Die Narbe bleibt bei Freud jedoch allein dem Mädchen. Bemerkenswert ist, dass Freud ausdrücklich schreibt, das Mädchen nehme seinen eigenen kastrierten Zustand zunächst für einen individuellen. Ich zitiere: Seinen aktuellen Mangel versteht das weibliche Kind aber nicht als Geschlechtscharakter, sondern erklärt ihn durch die Annahme, dass es früher einmal ein ebenso großes Glied besessen und dann durch Kastration verloren habe. Also erstmal wird daraus ein individuelles Schicksal. Allen anderen Menschen, auch allen anderen Frauen, mute es, Zitat, ganz im Sinne der phallischen Phase, ein großes und vollständiges, also männliches Genitale zu. Im Folgenden dann beginne das Mädchen die Geringschätzung des Mannes für sein eigenes Geschlecht zu teilen. Sofort. Und das ist so eine Stelle, wo sehr deutlich wird, wie dann gesellschaftliche Einflüsse sowohl in die Entwicklung, die Freud beschreibt, als auch in seine Theoriebildung eingehen. Man kann sich ja mal für einen Augenblick vorstellen, was aus dem bisher hergeschilderten werden könnte, wenn es die von Freud sogenannte Geringschätzung des Mannes in dieser Form nicht geben würde. Das Mädchen macht dann seine Mutter für den fehlenden Penis verantwortlich, was dann die Mutterbindung lockere. Als nächsten Schritt dann erfasse es die Allgemeinheit des Penismangels, die Allgemeinheit dieses Geschlechtscharakters, und das ist dann auch das erste Mal, dass von Charakter gesprochen wird, und teilt diese. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz etwas über das Sehen sagen, weil das ja in der Freud'schen Theorie offensichtlich so eine prominente Rolle spielt. Thomas Lacœur hat über die Durchsetzung des anatomisch-pathologischen Modells des Körpers Folgendes geschrieben. Die Macht des anatomisch-pathologischen Modells, wie es von den Pariser Hospitälern des späten 18. Jahrhunderts seinen Ausgang nahm, lag in seiner Fähigkeit, alle individuellen Unterschiede, affektive und materielle, beiseite zu lassen. Nicht das Gespräch, die Autopsie war der Augenblick der Wahrheit. Leichen und isolierte Organe konnten aber über Lust nichts sagen. Und dies noch eine Anmerkung. Gegenwärtig geht man ja in der Psychologie wieder oder auch in der Psychotherapieforschung wieder ein, macht man so die Wende wieder ins Gegenteil, dass man heute auch häufig nicht mehr mit den Menschen darüber spricht, was sie in ihrer Therapie erfahren haben oder wie es ihnen geht, sondern stattdessen Hirnscans durchführt. Maßgeblich sollte von nun an, so Lacœur, das Sehen des Körpers sein. Barbara Dunn hat das ja schon auf den Punkt gebracht. Sie schreibt, der klinische untersuchende Blick fixiert und kristallisiert als Körper das, was er sieht. Für das, was sich dem Blick entzieht, für das subjektive Fühlen, das Erleben des Körpers, seine Lust, bleibt so kein Raum. Nur was an der Leiche sichtbar war oder was am Körper sichtbar wird, kann etwas über den Körper sagen. Mit dem positivierenden Blick der Pathologie wurde so auch der Körper als Objekt, wie wir es kennen, beschaffen. Diese von Duden und Lacœur beispielsweise, das haben auch noch andere gemacht, untersuchte Vorherrschaft des Sehens wird von Freud blind vorausgesetzt. Nun könnte man sagen, mit dieser soziologischen Kritik wäre es getan, wäre da nicht die Perspektive des kleinen Kindes, das erfüllt von Schau- und Zeigelust, von gesellschaftlichen Entwicklungen der Moderne noch nicht viel weiß und wissen kann. Es kommt also etwas vom Kind dieser kritikablen Perspektive entgegen. Etwas, das für das Erleben des Kindes erstmal auch angemessen sein kann. Ein Penis ist vielleicht erstmal cooler, weil er sichtbar ist und man eine Menge damit machen kann, zum Beispiel im stillen Pinkeln. Aber auch hier wieder die Frage, muss es bei dieser vorbildlichen Überlegenheit bleiben? Kriegen Mädchen davon automatisch Komplexe? Wir werden sehen. Der Psychoanalytiker Jean Laplanche hat dieses Phänomen, dass die Perspektive der Kinder, also die Perspektive, die Kinder erstmal einnehmen, gesellschaftlich vorherrschenden Betrachtungsweisen verblüffend ähneln kann. Und man kann sich denken, dass es dann nicht leicht ist, sie aufzugeben bzw. auch sie zu regredieren. Er hat dieses Phänomen gesehen und an Freuds Theoriebildung kritisiert. Und er sagt, dass diese sich teilweise auf dem Niveau einer infantilen Sexualtheorie bewegen würde und so zu einer Theorie von Hans und Sigmund geworden sei. Hans und Sigmund spielt auf eine der berühmtesten Fallgeschichten von Freud an, die Geschichte vom kleinen Hans. Freud zu Laplanche bleibe in der Alternative phallisch oder kastriert stecken, die man dann auch noch als Zeichen der psychischen Reife akzeptieren solle. Anerkennung der Kastration könnte aber auch heißen, dass alle in dem Sinne kastriert sind, dass sie eben nicht vollkommen sind. Das, wovon der Kastrationskomplex handelt, die Folgen einer schockierenden Erfahrung, die überdies enorm kränkend ist, ist bei Freud in Form einer Spaltung auf beide Geschlechter verteilt. Übrig bleibt die narzisstisch überhöhte Männlichkeit und die mangelnde Weiblichkeit, die mangelhafte Weiblichkeit. Um eine Alternative zu der oben angesprochenen, ins Konkretistische tendierenden Lesart zu entwerfen, möchte ich an dieser Stelle auf einen frühen Freudschen Entwurf zurückgreifen. Auf das Konzept der Nachträglichkeit. Es eröffnet meines Erachtens eine andere Perspektive und lässt es zu, die Entdeckung des anatomischen Geschlechtsunterschiedes als eine Szene des nachträglichen Ursprungs zu lesen. Und was das heißen könnte, darum geht es im Folgenden. In Kürze, zusammengefasst von Jean Laplanche und Jean-Bertrand Frontaly im Vokabular der Psychoanalyse, besagt das Konzept der Nachträglichkeit Folgendes. Ich zitiere. Erfahrungen, Eindrücke, Erinnerungsspuren werden später aufgrund neuer Erfahrungen und mit dem Erreichen einer anderen Entwicklungsstufe umgearbeitet. Sie erhalten somit gleichzeitig einen neuen Sinn und eine neue psychische Wirksamkeit. Das heißt zum einen, dass die Vorstellung einer gemäß der linearen Zeitlichkeit verlaufenden Entwicklung für die Konstitution von Bedeutung nicht zutrifft, da Vergangenheit und Gegenwart sich gegenseitig bestimmen. Es heißt auch, dass sich die Art und Weise, wie das Kind sich die es bedrängenden Eindrücke, mit denen es konfrontiert wird, erklärt, immer verändert. Ich lese nun mit der Nachträglichkeit die von Freud geschilderte Entwicklung folgendermaßen. Die Kinder haben für sich am Anfang noch kein Geschlecht im Sinne der Zweigeschlechtlichkeit. In der phallischen Phase gehen beide davon aus, dass alle Menschen so beschaffen seien wie sie selbst. Diese Phase, diese Fantasie, zerschellt an der Entdeckung des anatomischen Geschlechtsunterschiedes, an der Feststellung, andere sind anders. Auch wenn man den ödipalen Konflikt, wie ihn Freud aus der Perspektive des Kindes schildert, für stichhaltig hält, von seinem Stellenwert als dem, ich zitiere, zentralen Phänomen der frühkindlichen Sexualperiode überzeugt ist, bleibt doch fraglich, wie diese Szenen zu verstehen sind. Wie schon oben erwähnt, ist es meines Erachtens nicht sinnvoll, sie als 1:1 reale zu lesen, so nach dem Motto, erst merken die Kinder nichts, also vor allem heute, da unbekleidete Erwachsene auch nicht mehr so ungewöhnlich sind. Also erstmal merken sie nichts, dann sie sehen nie ein anderes nacktes Kind und plötzlich dann entdecken sie den fehlenden respektive vorhandenen Penis. Könnte es nicht sein, dass sich diese Szene, wie Freud sie beschreibt, erst nachträglich als die Szene der Entdeckung von Differenz konstituiert? Also man könnte auch sagen, dass der anatomische Geschlechtsunterschied dann gesehen wird in dem Sinne, dass er eine Bedeutung bekommt, wenn diese Frage auftaucht, also wenn es bedeutsam werden kann. An dieser Stelle benötigt man nun ein weiteres Konzept, das der Urfantasie. Denn ich denke, es führt hier weiter, diese Szene als eine Urfantasie zu lesen, als Fantasie über einen Ursprung, der erst nachträglich zum Ursprung geworden ist, aber reflektiert man diesen Prozess nicht, dies immer schon gewesen sein wird. Urfantasien werden wiederum von Laplanche und Pontarlier folgendermaßen beschrieben. Wie die kollektiven Mythen, so nehmen auch sie für sich in Anspruch eine Beschreibung, eine Lösung für das, was für das Kind das Haupträtsel darstellt, bereit zu haben. Was dem Subjekt als eine Realität erscheint, die nach einer Erklärung verlangt, dramatisieren sie zum Erscheinungsmoment, zum Ursprung einer Geschichte. Und ich möchte das Konzept der Urfantasien mit Freud erläutern. Und zwar geht es dabei um das, was in der Psychoanalyse die Urszene heißt, nämlich die Beobachtung des Liebesverkehres der Eltern, so sagt Freud. Er sagt, diese Beobachtung sei ein, Zitat, selten vermisstes Stück aus dem Schatze unbewusster Fantasien, die man bei allen Neurotikern, wahrscheinlich bei allen Menschenkindern auffinden kann. Eine unter Paranoia leidende Patientin Freuds glaubte anlässlich eines klickenden Geräusches, dass sie beim intimen Beisammensein mit einem Mann beobachtet und sogar fotografiert worden sei. Freud zufolge habe das zufällige Geräusch die Rolle einer Provokation gespielt, welche die typische im Elternkomplex enthaltene Fantasie von der Belauschung aktiviert habe. Gleichzeitig sei dieses Geräusch aber ein notwendiges Requisit zur Belauschungsfantasie, also etwas, das zur Bildung dieser Fantasie benötigt wird. Laplanche und Pontalis merken dazu an, dass das Geräusch in der aktuellen Szene das Indiz der Urszene reproduziere, jenes Element, an dem die ganze spätere Fantasiebildung ansetzen konnte. Anders gesagt, der Ursprung der Fantasie ist eingebunden in die Struktur der Urfantasie selbst. In seiner Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse kündigt Freud wiederum seinen Zuhörern etwas Überraschendes und Verwirrendes an. Er sagt, die Infantilszenen, also das, was man über die infantile Sexualität und das Erleben der Kinder erfährt, seien nicht immer wahr. Die zutage geförderten infantilen Erlebnisse seien einmal unstreitig falsch, das andere Mal aber ebenso sicher richtig und in den meisten Fällen aus Wahrem und Falschem gemengt, so Freud. Verwirrend daran sei, ich zitiere, die Geringschätzung der Realität, die Vernachlässigung des Unterschiedes zwischen ihr und der Fantasie. Die einzig richtige Einstellung gegenüber diesen seelischen Produkten sei daher, Fantasie und Wirklichkeit gleichzusetzen, denn die vorgebrachten Fantasien besäßen, ich zitiere, psychische Realität im Gegensatz zur materiellen. Und wir lernen allmählich zu verstehen, dass in der Welt der Neurosen die psychische Realität die maßgebende ist. Und unter diesen Fantasien, denen Freud die psychische Realität attestiert, zählt er einige auf, die er für besonders wichtig hält, nämlich die Beobachtung des elterlichen Verkehrs, die Verführung durch eine erwachsene Person und die Kastrationsdrohung. Ich komme nun zum Ödipus-Komplex. Jean Laplanche zufolge müsse man Strukturen wie die ödipale Beziehung, sagt er, nicht auf Seiten des Verdrängten, sondern des Verdrängenden ansiedeln. Nicht auf Seiten des primären Sexuellen, sondern auf Seiten dessen, dass es einer Ordnung unterwirft und letztlich desexualisiert im Namen von Gesetzen der Verschwägerung, der Zeugung und so weiter. Denn nichts sei im Sinne der drei Abhandlungen zur Sexualtheorie weniger sexuell als der Ödipus-Mythos und die Tragödie von Sophokles. Nichts erzählt uns weniger vom sexuellen Genießen, von der Suche nach sexueller Erregung ganz zu schweigen. Was Laplanche damit sagen möchte, ist, dass der Ödipus-Komplex etwas darüber erzählt, wie die Lust und die Sexualität eine Form bekommt, aber nicht, wie sie hervorgebracht wird. Naja, das kann man nicht so trennen, also beides. Laplanche merkt außerdem an, dass der Ödipus-Komplex, wie ihn Freud schildert, bipolar sei. Zugleich direkt und entgegengesetzt, dass er vier Regungen umfasse: die heterosexuellen und die homosexuellen. Der Mythos, der allein die heterosexuelle, männliche Version erzählt, unterschlägt ebenso wie vereinfachende Lesarten in der Psychoanalyse, dass es sich dabei schon um eine Weiterübersetzung, und zwar um die nicht nur häufigste, sondern auch um die gesellschaftlich sanktionierte handelt. Der Ödipus-Komplex in seiner bekannten Form sieht ja wie folgt aus. Der Junge will die Mutter, konkurriert deswegen mit dem Vater. Aufgrund von Kastrationskomplex, hatten wir eben, also da könnte jemand den Penis wegnehmen, erfordert nun eine Identifikation mit dem Vater und die Aufgabe der Mutter als Liebesobjekt. Bei Mädchen soll es dann umgekehrt sein, das Mädchen begehrt den Vater, konkurriert mit der Mutter und dann, das ist auch schon Freud aufgefallen, wer kastriert ist, braucht Kastration nicht zu fürchten. Freud löst das Problem wie folgt. Für das Mädchen sei das erste Objekt auch die Mutter gewesen. Aus Enttäuschung über deren Mangelhaftigkeit, das hatten wir vorhin auch, wendet sie sich ab und dem Vater zu. Aus dem Wunsch nach einem Penis wird der nach einem Kind des Vaters. Nächstes Problem ist dann, wie kommt es wieder vom Vater weg? Vorschlag dazu, es gleitet aus der ödipalen Einstellung heraus, wie genau, bleibt unklar. Wie nun aus diesen Unklarheiten wieder herauskommen? Ein Ansatz zur Lösung findet sich bei Freud selber. Die von Laplanche angesprochene doppelte Anlage des Ödipus-Komplexes, der weniger bekannt ist, aber die Annahme der ursprünglichen Bisexualität wieder aufnimmt. Denn wir erinnern uns, am Anfang ist das eigene Geschlecht das eine Geschlecht. Alle Kinder sind in beiden Einstellungen des Ödipus-Komplexes, wollen beide Eltern konkurrieren mit dem anderen. Die Hintergrundfolie dieses Begehrens ist natürlich immer, dass die Eltern miteinander etwas tun, wo das Kind dann ausgeschlossen ist. Nun bleibt die Frage, wie es zur Dominanz der einen über die anderen Einstellungen kommt. An dieser Stelle kommen dann familiäre Verhältnisse, die Erwartungen der Eltern, ihre bewussten und unbewussten Einstellungen und mittels derer auch die Gesellschaft, Rollenerwartungen etc. pp., unbewusste Identifizierungen und Wünsche oder Ängste der Eltern ins Spiel, sodass sich dann eine der beiden Varianten durchsetzt, das heißt psychisch bedeutsam wird. Und das kann dann entlang des biologischen Körpers geschehen oder entgegengesetzt und mit unterschiedlichsten Identifizierungsmöglichkeiten und mit unterschiedlichen Ausgängen in der Objektwahl. Da wird es dann unübersichtlich, so unübersichtlich, dass schon hier deutlich wird, dass auch hier nur nachträglich am Einzelnen zu sagen ist, wie das daraus geworden sein wird. Die Entdeckung des anatomischen Geschlechtsunterschiedes bedeutet etwas Fundamentales, das sich zwar nur innerhalb gesellschaftlicher Formen artikulieren kann, in diesen jedoch nicht aufgeht. Es geht um die Konfrontation mit Differenz und damit auch gleichzeitig um die Konfrontation mit der eigenen Begrenztheit und Endlichkeit. Denn das ist eine unumgängliche Folge der Entdeckung der Differenz, damit konfrontiert zu sein, dass man selbst nicht alles ist und nicht alles hat. Es sind zwei Momente, die hier zusammenfallen. Was Freud als Entdeckung des anatomischen Geschlechtsunterschiedes schildert, bedeutet zugleich den Abschied von der Grandiosität, das Zerschellen der Vorstellung, vollkommen zu sein. Im günstigsten Fall bietet sich so die Möglichkeit, von derartigen Fantasien, die bis dahin für Realität gehalten werden, bis der Zweifel auftaucht, Abstand zu nehmen und die eigene und fremde Unvollkommenheit, Begrenztheit und Endlichkeit anzuerkennen. Das soeben Aufgezählte impliziert aber nichts weiter als Differenz, die Unterschiedenheit der anderen, was nicht zwangsläufig Kastration oder Hierarchie bedeutet. Oder, wie Elfriede Löcher schreibt, Kastration wird zur Ersatzvorstellung für die fehlende Vorstellung der Differenz. Differenz als Differenz, also als Unterschiedlichkeit, wird so zu etwas, das im Ausgang des Ödipus-Komplexes, wie Freud in sich denkt, nicht erreicht wird. Was nicht zufällig so ist, sondern so denke ich, von dem Hintergrund eines noch immer hierarchischen Geschlechterverhältnisses zu begreifen ist. Anerkennende Differenz bedeutet aber auch, dass man um den Körper nicht herumkommt. An dieser Stelle ist es wichtig, warum eine liberale Einstellung zu Geschlecht und eine rechtliche Gleichstellung so wichtig sind. Niemand sollte es schwer haben, diskriminiert oder gar verfolgt werden. Über niemanden sollte aufgrund von Identität oder Objektwahl beurteilt werden können. Und ich denke, genau das kann man mit Freud und der Psychoanalyse sehr gut nachvollziehen. Wenn Unterschiede nicht in falsch oder kastriert oder in überlegen oder unterlegen, in reif oder unreif, in krank oder gesund auseinanderfallen, heißt das nicht, dass alles irgendwie schon okay ist, im Gegenteil. Aber Kritik am Geschlechterverhältnis und an Formen dieses Verhältnisses sollte begründet sein und kein Reflex. Je sicherer man psychisch ist, je sicherer, und das ist ein Paradox, je sicherer man mit seiner eigenen Identität ist, wie auch immer die ausfallen mag, desto mehr Unsicherheit, Ambivalenz, Widersprüchliches und Fremdes lässt sich an sich selber und an anderem aufhalten. Interessanterweise ist es so, dass bezüglich ihrer Identität sehr unsichere Menschen es schwieriger haben, neugierig zu sein, Fremden mit Interesse zu begegnen. Allgemein das andere auszuhalten, erstmal anzuschauen, dann gegebenenfalls zu kritisieren oder nicht zu mögen, aber nicht schon von vornherein zu wissen, wie es ist. Und das, dieses Phänomen kann man auch immer in linken Bewegungen sehen, zum Beispiel neben all dem Guten, was die zweite Frauenbewegung mit sich gebracht hat, gab es da aber auch so eine Vorstellung davon, dass zum Beispiel jede heterosexuelle Beziehung per se eine Gewaltbeziehung ist. Oder nehmen wir die Psychoanalyse, in der lange, lange davon ausgegangen wurde, dass Homosexuelle per se ein Beziehungsproblem haben, etc. pp. Ich komme zum Schluss. Identität als Bedingung der Möglichkeit, Differenz, also Unterschiedlichkeit zu denken, das trifft psychisch zu, philosophisch und erkenntnistheoretisch. Der Wunsch, der sich in manchen queeren Theorieansätzen ausdrückt, dass die Differenz der Körper weg sein möge, dass wir unsere Identität frei wählen können. Das allerdings ist mit der Psychoanalyse schwer zu denken. Denn in diesen psychoanalytischen Ansätzen, die ich vorgestellt habe, wird die Natur in Form des Körpers, der aber immer nur in seiner psychischen Bedeutung greifbar ist, mitgedacht. Ich denke, dass man mit der Psychoanalyse zwischen radikalem Konstruktivismus, der Verleugnung der Leiblichkeit und der Naturalisierung und Biologisierung, der Verleugnung der Gesellschaftlichkeit und damit auch der Freiheit hindurchdenken kann. Kritik an den gegenwärtigen Geschlechterverhältnissen ist das, was dann dazutreten muss. Das kann nicht allein qua Psychoanalyse vermittelt werden, das muss man auch an die Psychoanalyse herantragen und auch das ist auszuhalten. Und was ich eigentlich machen wollte, das hatte ich vorhin gesagt, das ist jetzt auch ein Mangel. Ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit der Psychoanalyse des Geschlechterverhältnisses oder auch der Geschlechterdifferenz und längere Zeit sah es da ziemlich traurig aus. Aus der Psychoanalyse heraus wurde sich kaum mit neuen Familienformen, queeren Lebensverhältnissen, Trans- oder Intersexualität auseinandergesetzt. Das hat sich in den letzten 2-3 Jahren erfreulicherweise geändert und ich hoffe sehr, dass sich nicht die Geschichte wiederholt, so wie es mit der Homosexualität war, wo die Psychoanalyse, vor allem die institutionalisierte Psychoanalyse, sehr lange gebraucht hat, um von der Pathologisierung dahin zu kommen, dass man, wie Freud es auch schon getan hat, einfach es mit einem Triebschicksal zu tun hat, das so oder so sein kann, aber dass man nicht von außen etwas darüber sagen kann, wie das psychische Innere aussieht. Ich wollte Ihnen einfach noch kurz, das ist dann der Ersatz für den Teil des Vortrages, zwei Zeitschriften zeigen. Die eine heißt Psychoanalyse im Widerspruch von 2013. Da geht es um Sexualitäten. Da finden Sie weiteres zum Thema, wenn Sie das interessiert. Und das andere ist aus der Psyche, das ist sogar noch relativ neu, von Juli 2015. Da gab es auch mal wieder ein Heft zu sexuellen Verhältnissen. Da können Sie auch zu dem Thema weiterlesen, wenn Sie möchten. Dann bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.
Of rap.